Als erstes würde ich gerne nochmal Werbung machen für Gottes Wort. Ich weiß, das ist alles euch vertraut, aber es hat mich so, es geht mir gerade so freudig nach und ein. Ich habe diesen Text Hiob 2, das ist übrigens das ganze Kapitel, was wir heute vor uns haben. Hiob 2 mit mir genommen, so wie ich das mache normalerweise vor einer Predigt, nehme ich das so Tag für Tag mit mir. Es fällt einem irgendwann ein, mitten am Tag, und es kommt einem ein Gedanke. Und ich habe mal wieder feststellen dürfen, gut, dass ich mal predigen darf, dass ich das mal so richtig merken darf, Gottes Wort ist wirklich lebendig, weil es ist wie ein Garten. Jeden Tag ist irgendwas Neues aufgeblüht für mich in diesem Text, was ich gestern noch nicht gesehen habe. Und es gibt viele Ebenen in Gottes Wort, viele Etagen in die Tiefe meistens oder in die Breite. Und es gibt immer noch was zu entdecken. Ich weiß, dass ihr das wisst. Aber es hat mich neu begeistert. So, das war meine persönliche Vorabbemerkung. Jetzt gehen wir in den Text, in Hiob. Zuerst 3, 4 kurze allgemeine theologisch-historische Gedanken. Das Buch Hiob gehört zu den Weisheitsbüchern der Bibel. Und es ist geprägt, wer da mal reinschaut, merkt es sofort, ganz egal, welche Übersetzung man nimmt, von einer sehr poetischen Sprache, und zwar Kapitel, Kapitel, Kapitel lang. Weisheitsbücher, dieses hier, das wisst ihr alle, sage ich euch ja nichts Neues, ist jetzt einfach nur nochmal zum Reinfinden. Da geht es um die Frage, die ganz, ganz große Menschheitsfrage, warum muss der Gerechte leiden? Ihr kennt es bestimmt, wie oft hat euch jemand angesprochen und hat gesagt, ja, aber dein Gott, wieso lässt er das zu? Hier geht's nochmal in eine bestimmte Richtung, nämlich warum muss der, der an Gott glaubt, der diesen Gott ehrt, der mit ihm lebt, warum muss der leiden? Es gibt verschiedene Ideen, wann das Buch geschrieben worden ist. Es gibt verschiedene Thesen. Eine These möchte ich nennen, vielleicht ist es geschrieben worden, als das Volk in der babylonischen Gefangenschaft war, verschleppt aus ihrem Land, geknechtet, wohnhaft in einem fremden Volk, in einem fremden Land. Und da ist die Frage ja akut. Warum tut Gott uns das an? Warum muss sein ganzes Volk das jetzt erleben, dieses Leid? Wahrscheinlich ist das Buch Hiob entstanden ungefähr zur Zeit Abrahams. Das ist ziemlich lange her, 2000 vor Christus. 4000 Jahre ist das her. Abraham war ein Patriarch genauso wie Hiob. Da sieht man die Parallelen. Der Wohlstand misst sich an der Größe der Herden. Kamele hatte Hiob, Rinder, Schafe, viele, viele Knechte, 7 Söhne und 3 Töchter. Das finden wir alles in Hiob 1. Also da ist richtig die Fülle pur. Und er war der größte, wohlhabendste, mächtigste im Sinne von reichste in seiner Region. Im ganzen Gebiet. Der Gottesname, der immer genannt wird, dort ist Shaddai. Deswegen glauben die Theologen auch, dass es ungefähr zur Zeit Abrahams entstanden ist. Shaddai, der Allmächtige. Das finde ich jetzt nochmal wichtig, denn dann ist dieses Buch Hiob handelt und ist entstanden in einer Zeit Jahrhunderte vor Mose. Es gab noch kein Gesetz. Und die Geschichte Gottes mit Israel gab es auch noch nicht. Und Jesus gab es ja schon lange noch nicht. Das hat ja noch Jahrtausende gedauert. Das ist wichtig, um sich reinzudenken, was für ein Gottesbild hatte dieser Hiob wohl. Er kannte diesen Shaddai, den Allmächtigen, der Schöpfer, der Erhalter, der alles in Händen hält. So, jetzt muss ich euch erstmal in Kapitel 1 kurz mit reinnehmen. Sonst ergibt das Kapitel 2, um das es eigentlich geht, keinen Sinn. Kapitel 1 benennt erstmal, was ich gerade sagte, die ganzen Herden und Kinder und Wohlhabenheit des Hiob. Und danach kommt Satan zusammen mit anderen Engeln, hier Gottessöhne genannt, zum Thron Gottes und die verhandeln da ein bisschen miteinander. Und Gott erlaubt Satan, den Hiob mit Schicksalsschlägen zu prüfen, ob er nicht dann Gott verfluchen und seinen Glauben loslassen wird. Wir kennen das Wort Hiobsbotschaft. Ich habe meine Arbeitskollegen so als Quotenmenschen mal befragt. Sie sagten, ja, das Wort kenne ich, aber keine Ahnung, wer Hiob ist. Weiß ich nicht. Aber das Wort ist tief in unserer Sprache. Ich bin mir sicher, ihr wisst es alle, was da war bei Hiob. Und das Kapitel 1, das hetzt einen da so richtig durch. Denn der Hiob bekommt die erste Botschaft, da kommt ein Bote und sagt, das Nachbarvolk, die sind eingefallen, die haben deine Herde mitgenommen und die Knechte wurden alle hingemetzelt und ich bin der Einzige, der entkommen konnte. Und dann sagt die Bibel an der Stelle, und noch während er sprach, kam der nächste Bote. Also man wird richtig atemlos davon. Und er hat die gleiche Botschaft, die des anderen Nachbarvolkes eingefallen und noch während das passierte, dann wurden die Knechte hingemetzelt und ich bin als Einziger entkommen. Und wieder heißt es, und noch während er sprach, kam schon der nächste Bote und der sagte, Feuer fiel vom Himmel, könnten Blitze gewesen sein zum Beispiel, haben die ganze Schafherde vernichtet, die Knechte sind auch umgekommen. Ich bin als Einziger entronnen, um dir das hier zu berichten. Und wieder steht da, und dann merkt man, wie atemlos man wird vom Zuhören schon. Und noch während er sprach, kam der nächste Bote und sagte, deine Söhne, deine Töchter hier, die sind alle umgekommen. Die hatten nämlich den Brauch, dass sie sich immer reihum getroffen haben. Ein Sohn hat alle Geschwister eingeladen. Also waren sie alle im Haus des Erstgeborenen versammelt. In dem Moment kam ein Sturm, hat das Dach eingedrückt. Alle sind tot. Und der Hiob verflucht nicht seinen Gott, zerreißt sein Obergewand. Das ist später der jüdische Trauerritus. Ich finde das sehr stark, diese Symbolik. Auch er zerreißt sein Gewand, streut sich Staub und Asche aufs Haupt und trauert. Und am Ende kommt dieser berühmte Satz, den ihr alle kennt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Jetzt ist das erstmal eine Geschichte. Die Brigitte hat mich vorher gefragt, letzte Woche, als wir telefoniert haben, sag mal, ist das denn der Hiob, ist der nicht eine fiktive Gestalt oder gab es den wirklich? Ich kann und möchte die Frage gar nicht beantworten, ich möchte sie euch geben. Hört euch die Geschichte an, überlegt es euch. Meine spontane Antwort war, ich glaube, das spielt keine Rolle. Jetzt versuch mal kurz einen Übertrag in unserer Zeit. Ihr wisst ja, dass ich das gern mal mache. Ich brauche eure Fantasie wieder dafür. Hiob vor 4000 Jahren, das klingt so nach Kinderbibel und lange her und sehr alte Geschichte, aber jetzt heute. Also wir stellen uns vor, da ist ein Mann, der hat gut geerbt von seinem Vater, ist reich, ist in die Wirtschaft gegangen, hat da ein paar Dinge richtig gemacht, verdient gutes Geld, hat eine große Villa mit Schwimmbad unten drinne und Swimmingpool draußen auch noch, hat sogar ganz ungewöhnlich in Deutschland ein paar Angestellte, eine Köchin, jemand, der sauber macht, ein Gärtner. Seine Kinder sind wohl geraten, studieren im Ausland. Der Sohn ist dabei, auch in die Wirtschaft zu gehen. Er hat eine Yacht in Griechenland, einige Ferienhäuser an einigen Stellen, die ihr euch selber vorstellen dürft. Welche Autos hat er in der Garage? Überlegt euch mal eine große Marke, könnt ihr euch selber denken, stellt es euch vor. Sind wir so ein bisschen bei Hiob, ne? Der war wohlhabend. Nun war dieser Mann zwar sehr reich, über den wir jetzt uns Fantasie bilden. Aber er war auch gottesfürchtig und wohltätig, hat immer für die Obdachlosen Schlafsäcke verteilt im Herbst, hat mehrere Kinderpatenschaften nach Südamerika betreut begleitet im Vorstand einen Verein mit, der in Afrika ein Krankenhaus errichtet hat und betreut. Also da ist auch ein bisschen Wohltätigkeit. Über die Ehe wird nichts gesagt, aber der Hiob hat eine Frau, also hat unser Mann auch eine Frau, was auch immer mit ihr ist. So, jetzt kommen die Schicksalsschläge. Müssen wir wieder unsere Fantasie bemühen. Was könnte das sein? Ich sage nur mal ein paar Dinge zum Beispiel. Ihr habt selber Fantasie für euch. Die Kinder wollten den Sohn abholen, der im Ausland studiert, weil ein Feiertag bevorstand, setzen sich ins Auto, fahren zum Flughafen, holen ihn ab, große Freude. Man freut sich, zu Hause ist ein leckeres Essen gerichtet, die Köchin hat ihr Bestes gegeben. Die Kinder werden in einen Unfall verwickelt und sterben alle. Kurz danach, der Hiob ist noch unterwegs, weil er ein paar Besorgungen macht in der Stadt. Und auf einmal klingelt sein Handy. Er denkt sich nichts bei, geht ran. Ja, die Köchin ist gestürzt und also ganz schwer verletzt und vielleicht kann sie nie wieder laufen und ist auf dem Weg ins Krankenhaus und alles ganz schlimm. okay, das passt jetzt überhaupt nicht in die Planung. Gut. Er beeilt sich, macht die letzten Besorgungen in der Stadt, beeilt sich, um heimzukommen. Die Kinder sind auch schon am Anrücken. Die Kinder sind nicht am Anrücken. Nein, können sie nicht. Sie sind verstorben. Die Kinder werden erwartet. Nichts passiert. Komisch. Auf einmal fängt es an zu qualmen in einem Zimmer. Die Elektronik fällt aus. In dem Zimmer hatten sich gerade einige, also der Gärtner noch versammelt, die waren nämlich mit eingeladen, weil der moderne Hiob war ja ein großzügiger Mann, die Bediensteten waren mit eingeladen zu dem Fest, zu der Feier und der Zusammenkunft, alle Familienmitglieder sollten kommen. Die Elektronik versagt, sie können diesem Raum nicht entkommen, dann sterben auch die Bediensteten. Ihr merkt schon an dieser Geschichte, die ist also nicht verfilmungsreif, weil sie etwas an den Haaren herbeigezogen klingt, aber es wäre jetzt die Übertragung zu dem, was der Hiob in der Bibel erlebt hat. Und schließlich, weil die Elektronik versagt hat, brennt auch das Haus ab. Die Frau kann sich retten mit einem beherzten Sprung aus dem Fenster, hält es aber bei Hiob nicht aus und fährt zu ihrer Schwester. Und der moderne Hiob sitzt allein vor den rauchenden Trümmern seines Zuhauses. Und während die Polizei kommt, bringt sie die Nachricht mit, dass die Kinder auch verstorben sind. So ungefähr muss es dem Hiob gegangen sein. In unserer biblischen Geschichte. Der Wohlhabendste seiner Gegend, er hat nichts mehr. In dieser Geschichte würde ich jetzt sagen, die Versicherung wegen einer komischen kleinen Klausel zahlt auch nicht. Dann ist das Haus abgebrannt und es ist nichts mehr zu retten. Und da steht dieser Mann. Jetzt dieser moderne Hiob, was denkt ihr, wie der reagiert? Rein vom Gefühl. Wird er sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen? Kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Und da merken wir, wie schwierig das ist, an der Stelle zu glauben. Hiob hat so reagiert. Und in Kapitel 1 heißt es am Ende, bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Jetzt sind wir immer noch nicht in dem Text, der geht nämlich jetzt erst los. Kapitel 2, Buch Hiob. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und der Herr sprach zum Satan, von woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet, und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit, und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Da antwortete der Satan dem Herrn und sagte, Haut für Haut, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Das ist der erste Teil, ich lese nachher weiter, möchte erstmal in diesen Text mit euch gehen. Der Aufbau ist parallel zum ersten Kapitel, also ganz ähnlich. Da hatte der Satan auch schon gesagt, ja Gott, keine Kunst, dass der Hiob dein treuer, rechtschaffener Diener ist. Du hast ihn ja auch immer mit deiner Hand beschützt und ihm Reichtum und große Herden geschenkt. Keine Kunst. Aber pass nur auf, wenn das alles vernichtet wird. Das war die Geschichte gerade. Alles ist hin. Kein Reichtum mehr und sogar die Kinder sind alle verstorben. Und jetzt geht's noch einen Schritt weiter, als wenn der Hiob nicht schon genug Hiobsbotschaften und Schicksalsschläge erlitten hat. Und wieder spricht der Satan zu Gott. Und Gott antwortet, das finde ich sehr bemerkenswert. Gott prahlt so ein bisschen mit seinem Knecht Hiob. Hast du meinen Diener Hiob gesehen? Immer noch ist er rechtschaffen. Oder mit einer anderen Übersetzung, lauter und aufrichtig. Es gibt keinen wie ihn auf Erden. Er hält immer noch fest daran. und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt. Das war die Stelle, da habe ich gestutzt und habe gedacht, hä, ist das mein Gott? Der Ewige, der alles weiß, der alles kennt, der die Vergangenheit und Zukunft in Händen hält, der sich von Satan reizen lässt, der so anscheinend ein bisschen launisch ist und einfach mal seinen Knecht Hiob dem Satan zur Verfügung stellt, zum Prüfungstest. Und da bin ich dann doch dankbar, dass ich die Bibel nicht wörtlich nehmen muss. Da wisst ihr, da gibt's ja viel theologischen Streit. Wie versteht man die Bibel richtig? Ist alles symbolisch? Ist alles wörtlich? Weder noch. Man muss es lesen und doch auch seinen Kopf anschalten. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur meine Theorie, ich glaube, hier haben sich Menschen Gedanken gemacht, wie es sein könnte oder gewesen sein könnte. Warum Hiob, der Rechtschaffene, der Gerechte, so viel Leid ertragen muss. Bemerkenswert ist, Gott schützt Hiob und Satan kann ihm nichts tun, bis Gott selber es ihm erlaubt. Der allmächtige Schaddai gibt von seiner Macht ab und dann kann Satan an Hiob herantreten und ihm Leid zufügen. Was mir fast noch wichtiger ist, mit euch zu teilen, das ist, was ich sonst selten tue, aber ich habe über Satan nachgedacht, weil er hier sehr deutlich seinen Charakter zeigt. Im ersten Kapitel schon und im zweiten nochmal. Im ersten Kapitel, ja Gott, so ganz weise bist du ja nicht. Zweifel an Gottes Charakter weckt er, das kann er sehr gut. So ganz, ja, du siehst zwar den Hiob, aber hast du dir mal überlegt, warum der so gerecht ist? Ist ja keine Kunst, dem geht's ja gut. Aber ich komme vom Umherstreifen auf der Erde, das haben wir gehört. Das heißt, Satan hat sich Gedanken gemacht, kennt die Erde und die Menschen gut, hat sie betrachtet und ihr Treiben und ihre Art und macht sich seine eigenen Gedanken darüber. Er zweifelt an Gottes Charakter und er zweifelt auch an Hiob in beiden Kapiteln. Und das ist seine Art, denn er ist der Satan, übersetzt, das ist hebräisch übersetzt, Widersacher, Feind, Gegner, der Ankläger ist im Gerichtsprozess. Wir kennen das aus dem Hebräerbrief, der Ankläger seiner Brüder. Und wir kennen das von uns selbst, die Art des Satan. Da möchte ich gerade kurz hin, einfach nur, um uns wieder ein bisschen hellhörig zu machen. Vielleicht kennt ihr das. Man ist so in Gedanken, es ist was mächtig schiefgegangen, was man tun wollte. Und man hört sich in seinen eigenen Gedanken oder auch im Selbstgespräch vor sich hin sagen, ach, ist ja klar, dass mir das wieder passiert ist, ich Trottel. Ja, kein Ding. Und überhaupt, es musste ja schief gehen, wenn ich das anpacke. Hat ja schon mein Vater immer früher gesagt, dass nichts gelingt, was mir in die Hände kommt. Ach ja, und dann nach einer Weile könnte es sein, dass es ungefähr so weitergeht. Ja, jetzt kann Gott nicht stolz auf mich sein. Überhaupt. Was kann ich Gott überhaupt noch sagen und bringen? Und dann kann es sogar sein, dass sich das wandelt, das kenne ich von mir so, dass es in die Du-Anklage geht, dass man über sich selber nachdenkt, vermeintlich. Du Versager, du bist nichts wert. Was soll Gott mit dir anfangen? Du taugst für sein Reich überhaupt nichts. Das hast du auch schon wieder nicht hingekriegt. Ich glaube, ihr kennt so ähnliche Gedanken. Jeder kennt die. Und ich habe es schon erlebt, wenn es dann zu doll wurde, dann bin ich aufgewacht, wie innerlich aufgewacht und habe gemerkt, Moment mal, hier ist der Ankläger, der Widersacher, der will mir den Charakter Gottes versauen. Ich weiß doch eigentlich, dass mein Gott, dass es für den Pillepalle ist, mein kleines Versagen, heute und hier oder gestern. Und dass er das alles in Händen hat. Er ist der Schaddai, der Allmächtige und der mich Liebende, mein Vater. Der hat doch gar kein Problem damit, das hinzubiegen. Und er hat auch kein Problem damit, wenn ich versage für sein Reich. Aha. Da ist der Ankläger am Werk, in meinen Gedanken. Oder, weg vom Selbstgespräch, über andere zu reden. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin jetzt nur so auf der Spur, wo Satan gerne mal sich einmischt. Man ist im Kollegenteam oder trifft die Nachbarin, kommt noch eine andere Nachbarin dazu, man kommt ein bisschen ins Gespräch und dann, ich nehme einfach ganz wild einen Satz raus, ja, die hat ja schon beim letzten Mal sich überhaupt nicht eingebracht. Aha, die hat sich schon beim letzten Mal überhaupt nicht eingebracht, bleibt stehen. Und diese Person ist dann jetzt erstmal sehr negativ gefärbt. Oder es fallen so Halbsätze. Das finde ich besonders interessant, diese subtilen Sätze wie, da könnte ich jetzt noch was dazu sagen, aber ach, was ich da noch weiß, aber nee, das will ich mal lieber nicht tun. Aber die Andeutung ist da und der Same ist gesät. Satan, der, der es nicht aushält, wenn wir glücklich sind, wenn es uns gut geht, wenn wir einen Draht zu Gott haben, der gut läuft, wenn wir Gottes Nähe spüren, wenn wir Beziehungen pflegen, wenn wir Gemeinschaft haben, dann sät er diese kleinen Samen des Misstrauens. Er ist nicht der mit den Hörnchen, ne, was wir auch von Fasching und so jetzt kennen. Das wäre viel zu einfach. Er ist viel klüger. Er weiß, wie er uns erwischt. Deswegen ist es gut, wenn wir am Herrn dranbleiben, weil ohne den Heiligen Geist kriegen wir das nicht mit, wer uns da gerade in die Gedanken fuscht. Ganz oft nicht. Mir geht es jedenfalls so. Oder denken wir nochmal zurück zur Bibel. Wir denken an den Garten Eden, Adam und Eva, weil da kommt Satans Art so richtig raus, wie er Gottes Charakter ganz subtil kaputt machen will. Gott sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, es geht ihnen gut. Sie haben Gemeinschaft, sie haben Nahrung, sie frieren nicht. Das muss man jetzt besonders nochmal sagen bei dem Wetter. Und dann kommt der Satan und sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Gott hat gesagt, von diesem einen sollt ihr nicht essen. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? So einer ist Gott, der gönnt euch gar nichts. Nein, sagen sie natürlich, aber wieder, der Same ist gesät. Und dann, Satan, die Schlange, macht weiter und macht ihnen klar, dass Gott sie belogen hat, weil Gott ein Betrüger ist. Das ist sein Charakter. Nein, Gott weiß genau, dass ihr nicht sterben werdet, wenn ihr von diesem Baum esst. Nein, im Gegenteil, ihr werdet wie Gott sein. Euch werden die Augen aufgehen. Aha, Gott will nicht, dass wir wie er sind. Er gönnt uns das nicht, diese Entwicklung, diese Reife, diese Größe. Ja, was ist denn Gott für einer? So ist Satan, der, der Gottes Charakter ganz fein in Zweifel zieht. Und wenn das in uns weiter wächst und wir es nicht merken, dann wird es ein großer Baum. Dann sind da bittere Wurzeln, die man erst ausreißen muss. Charakter Satans. Zurück zum Text, Hiob. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus, sagt Satan zu Gott. Gott selber streckt aber nicht seine Hand aus, er gibt Satan die Macht ab. Das einerseits finde ich das tröstlich, zu denken, mein Gott hat alle Macht, hat alles in Händen und nur wenn er Macht abgibt, kann mich etwas antasten. Andererseits ist das überhaupt nicht tröstlich, sondern ganz schön beängstigend. Was, wenn dieser Gott so launisch ist, wie es hier beschrieben wird, und er tut es? Und vielleicht hat er es ja schon getan, wenn ich in mein Leben schaue, wo da Leid ist und meine Schicksalsschläge sind. Es gibt keine Antwort. Und zu diesem Buch Hiob, warum leidet der Gerechte? Jahrtausende haben Menschen darüber nachgedacht und ich werde mich hüten, auch nur den Gedanken einer Antwort zu bringen. Es gibt theologische Bibliotheken darüber, die Frage nach dem Leid. Ich möchte aber mit uns der Frage nachgehen, die das Volk Israel dann hatte, warum leidet der Gerechte und wie kann ich im Leid, das ich nicht verdient habe, in der Tragödie, die ich nicht verschuldet habe, wie kann ich meinen Glauben bewahren? Denn das ist ja das, was Satan hier als Möglichkeit benennt. Taste doch sein Gebein und Fleisch an, seinen Körper, seine Gesundheit, ob dir Hiob nicht dann ins Angesicht flucht. Ich lese weiter im Text. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb! Er aber sagte zu ihr, wie eine der Törinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir an von Gott. Da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Da sitzt der Hiob jetzt. hat alles verloren. Aller Besitz ist weg, alle Ehre ist weg. Und jetzt hat er noch diese furchtbare Krankheit vom Scheitel bis zur Fußsohle, also komplett. Der ganze Körper ist betroffen. Er sitzt im Staub, er sitzt in der Asche. Asche, Staub ist biblisch. Vergänglichkeit, Vernichtung. Aschermittwoch hatten wir gerade, letzten Mittwoch. Kleiner Exkurs in der katholischen Kirche und ich finde diesen Brauch unglaublich stark. Das wisst ihr auch und kennt ihr ja auch, gehen die Gläubigen am Aschermittwoch nach vorn und lassen sich Asche auf die Stirn zeichnen. Und so steht es in den liturgischen Büchern, der das tut, der Priester oder seine Helfer, sind angehalten dabei, den Satz zu sagen, bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Oder, das wäre dann schon die Konsequenz aus diesem Satz, kehre um und glaube an das Evangelium. Einen dieser beiden Sätze hört man, während man mit Staub ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet bekommt. Und dann geht man auf seinen Platz zurück und alle rundherum haben auch einen grauen Fleck auf der Stirn. Aschermittwoch. Das Besondere ist, das weiß jetzt wieder kaum jemand, wo kommt diese Asche her? Man holt die nicht einfach irgendwo aus einem Ofen, sondern die Tradition ist in der katholischen Kirche so, und das finde ich ganz stark, wenn man das mal so überlegt, die Palmzweige vom letzten Jahr, also vom Palmsonntag, ne, Weidenkätzchen oder was man für Zweige hatte, werden verbrannt. Die Palmzweige, ich nenne sie mal die Jubelzweige, als man dem Herrn zujubelte, du bist der König, ne? Ihr wisst, Einzug in Jerusalem, das Volk außer sich vor Freude, mit Zweigen, Jesus auf dem Esel, Jubelzweige. Diese Zweige vom Vorjahr werden verbrannt, vernichtet, komplett vernichtet zu Asche. Vergänglich, der Jubel, die Geschichte, vergangen. Und jetzt Asche, Umkehr, Aschermittwoch. Hiob sitzt in der Asche. Da ist eigentlich nichts mehr weiter dazu zu sagen. Eigentlich fehlt nur noch der Tod. Mehr Schlimmeres kann jetzt nicht mehr kommen, oder? Seine Frau, die ist noch an seiner Seite. Wir haben gehört, was sie sagt. Was hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Ich übersetze für uns, was hältst du noch fest an deinem irren Glauben? Fluche Gott und stirb. Also sie hat auch nur noch Hiobs Tod vor Augen. Da kommt nichts Gutes mehr. Und spontan habe ich gedacht, ist jetzt nur eine Beispielgeschichte. Ich hatte mal eine Praktikantin bei mir an der Arbeit und die hat mir erzählt, dass ihre Mama nicht mehr glaubt und den Glauben zurückgelassen hat, weil sie ein Geschwisterchen hatte. Also die junge Frau hatte ein Geschwisterchen, die Mama hatte ein Baby und das ist am plötzlichen Kindstod verstorben. Und da hat die Mama gesagt, diesen Gott kann ich nicht brauchen, der das zulässt. Und ich habe immer gedacht und denke bis heute, ich verstehe das so sehr von Herzen, diese Verzweiflung, diese Anklage gegen Gott. Aber auf der anderen Seite hat sie die Quelle des Trostes verlassen. Jetzt kann sie nur noch hart und bitter werden. Angesichts des Leidens, angesichts der Tragödien, die Logik der Welt ist, wie kann es Gott geben? Was ist das für ein Gott, der das zulässt? Die Logik des Glaubens, die vertritt Hiob. Wie eine der Törinnen redet, er nennt es töricht, die Weisheit dieser Welt. Wie eine der Törinnen redet, so redest du, das ist Torheit. Aus dem Glauben ist es Torheit, Gott loszulassen, wenn das Leid kommt. Und Hiob lässt Gott nicht los. Kapitellang geht es dann im Buch Hiob und er legt Gott sein Herz da und er klagt. Also da sind die Psalmen nochmal sozusagen ausführlicher beschrieben. Da, wo David schon geklagt hat über seine Feinde und Verfolgung. Und Hiob beklagt gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 3, warum er überhaupt geboren wurde, was für ein verfluchter Tag das war. Aber er hält an Gott fest. Das ist meine Hiobsbotschaft, in Anführungszeichen. Ich sage immer dazu, mach's wie Gott. Klage, schreie, weine, aber tu's vor Gott, lass ihn nicht los. Das Kapitel geht noch weiter. Seine Freunde kommen zu Besuch. Ich lese ein Stück weiter. Es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kamen sie, jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman und Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Und sie verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Als sie aber von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten, und sie zerrissen ein jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Danach, in den nächsten Kapiteln, reden sie noch sehr viel. Aber zunächst Schweigen. Das ist eigentlich perfekte Trauerbegleitung. Erster Schritt, nicht wegschauen, nicht die Straßenseite wechseln, wenn der kommt, der den Schicksalsschlag erlitten hat oder den Trauerfall oder die Krankheitsdiagnose. Bleiben, schweigen. Sie kommen, schließen sich dem Trauerritual an, zerreißen ihr Gewand, setzen sich in den Staub. 7 ist die Zahl der Fülle in der Bibel. 7 Tage und 7 Nächte. Selbst nachts sind sie nicht von Hiob gewichen. Schweigend. Denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Und jetzt möchte ich über euch reden. Denn das, was hier beschrieben wird, wie die Freunde zu Besuch kommen, auf meine Weise und in meinem Leben habe ich das in dieser Gemeinde erfahren. Der eine hat die Arme um mich gelegt, als ich weinend dastand im Gottesdienst. Und ein anderer hat sich zu mir gesetzt und für mich gebetet. Und ich habe so an euch gedacht, als ich das gelesen habe zu Hause, Eliphas von Teman, dann kann man sagen, der aus Hofgeismar, sie aus Kalden, aus Maimpressen, aus Ersten, wo auch immer, aus Weimar, woher ihr kommt. Und ich glaube und habe es auch bis jetzt in meiner kurzen Zeit hier in der Gemeinde bisher schon erlebt, das ist ein ganz großes Kapital dieser Gemeinde, dass man hier kommen kann. Und das Spatzennest ist gerade das Zeichen dafür für mich, dass das gelebt wird, dass Menschen kommen, dass ihr kommt, dass ihr nicht allein bleibt, dass jemand schweigend dabei ist, tröstend, betend, anruft, nachgeht. Und die Frage des Buches Hiobs, wie kann ich im Glauben bleiben? Wie kann ich weiter in der Liebe bleiben zu diesem Gott, der dieses Leid in meinem Leben gerade zulässt? Und ich meine, schaut euch um, ihr kennt eure Schicksale, eure Biografien voneinander. Ich will gar keinen Namen nennen, weil ich dann gar nicht fertig werde hier. Was jeder von euch trägt, ertragen hat oder gerade trägt. Ihr wisst das voneinander. Und ich habe gedacht, das ist für mich tatsächlich die Wahrheit. Ich sehe in euch diesen Glauben. Ich habe in euch diesen Glauben erlebt und erlebe ihn. Dass es nur eine sinnvolle Logik gibt im Glauben. Wenn das Leid kommt, dann frag nicht warum, weil das bringt nichts. Das macht nur bitter und verwirrt. Dann halte dich an Gott fest, so sehr du kannst. Und wenn du es nicht mehr kannst, dann bitte einen anderen für dich zu glauben, bis du es wieder kannst. Ich habe das hier erlebt und ich finde, das ist die Größe dieser Gemeinde hier. Das ist euer Kapital. Und ich kann nur sagen, lebt es weiter, geht hinaus, sprecht mit Arbeitskollegen. Ihr habt so viel zu geben. Und da, wo ihr euch schwach fühlt, so ging es ja Hiob auch. Er saß in der Asche und doch hat er nichts als Bewunderung verdient, weil wir seine Größe sehen. Und ich sehe die Größe in euch, die Größe des Glaubens. Und eigentlich mag ich nur sagen, geht weiter auf diesem Weg. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein und dazu zu gehören. Amen. Ich würde gerne noch zwei Minuten Stille lassen, damit ihr euch von meinem Redeschwall erholt oder einen Gedanken für euch weiterdenken könnt.